Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von EPD Medien und Grimme-Institut. Am 3. Dezember 2023 begrüßte Anne Will die Fernsehzuschauer ein letztes Mal in der Fernsehsendung, die ihren Namen trug. 16 Jahre lang hatte sie, meistens sonntags um 21.45 Uhr, in der Mitte einer politischen Gästerunde gesessen und ein Streitgespräch moderiert. In Interviews, die sie nach dem Ende ihrer Talkshow gab, betonte sie meist, dass sie sich darauf freute, mehr Zeit zu haben. Sie sagte aber auch, dass sie weiter journalistisch arbeiten will. Und das ist kein Wunder, denn ihr nächstes Projekt war zu diesem Zeitpunkt schon in Planung. Am 18. April 2024 erschien die erste Folge ihres Podcasts Politik mit Anne Will. Das Format dieses Podcasts gab es meines Wissens so vorher noch nicht. Will führt jede Woche ein Interview mit einer Politikerin oder einem Politiker. Dieses Interview ist aber nur die Grundlage für das eigentliche Hauptgespräch des Podcasts mit einer Journalistin oder einem Journalisten. Darin wird ein breiteres politisches Thema analysiert und Ausschnitte aus dem Interview eingespielt. Das vollständige Interview veröffentlicht Will in der Regel erst nach dem Analysegespräch. Für diese Folge habe ich mit Anne Will gesprochen. Kurz nach dem ersten Geburtstag ihres Podcasts wollte ich von ihr nicht nur wissen, wie es zu diesem Format kam. Mich hat auch interessiert, wie sie die unterschiedlichen Welten von Fernsehen und Podcast wahrnimmt und was sie dabei journalistisch gelernt hat. Nach dem Interview mit Anne Will gibt es wie immer eine Medienkritik, diesmal zum SWR-Podcast Stars unserer Kindheit über Elfie Donnelly und Peter Lustig. Mein Name ist Alexander Matzkeit, schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Will.
Hallo Herr Matzkeit.
Es gibt ja schon ganz viele Interview-Podcasts, auch politische. Es gibt auch Analyse-Podcasts, meistens mit mehreren Männern, die sich zusammensetzen und über Dinge reden. Wie kam es bei Ihnen dazu, dass Sie gedacht haben, wir verknüpfen das mal beides?
Also ich finde es schön, dass Sie ansprechen, dass das oftmals bis hin zu immer Männer sind. Da haben wir zum Beispiel und ich für mich auch eine Art von Lücke gesehen. Und ich habe aber auch mich geplagt mit der Überlegung, könnte das jetzt der 12-trilliardenste Podcast sein, den dann außer mir eigentlich niemand mehr hören will? Ja, das kam einfach mal drauf an, das auszuprobieren. Und dann ging es darum, wie lege ich das an? Mit immer gleichen GesprächspartnerInnen oder mit unterschiedlichen? Und das ist ja das Schöne am Podcast machen. So im Wege des Ausprobierens über dann jetzt ein Jahr haben wir herausgefunden, es ist ein entschiedenes Sowohl als auch. Es gibt PartnerInnen, die wiederkommen. Aber wir machen es stark abhängig von den Themen, wann wir wen einladen. Und das ist eben, glaube ich, auch im Sinne unserer Gäste, aber auch im Sinne unseres Podcasts und der Hörerinnen und Hörer, dass wir denjenigen einladen, die der zu dem Thema gerade in der Woche tipptopp passt. Und freundlicherweise, da machen wir wirklich eine super angenehme Erfahrung, sagen auch immer alle zu.
Aber wer kam auf die Idee, dass Sie sagten, wir führen schon mal ein Interview mit irgendeinem Spitzenpolitiker, aber das ist eigentlich nur das Produkt, was wir so nachschieben. Das eigentlich Interessante ist das Gespräch über das Gespräch.
Also das war Marie Schiller, unsere Executive Producerin, die ein Konzept geschrieben hat. Und das Konzept ging genau so, dass sie gesagt hat, wir integrieren ein Interview in die Hauptfolge, wie wir sie auch zunächst noch so genannt haben, um dann irgendwann zu merken, die Abrufzahlen sind ähnlich gut. Ob nun die reine Interviewfolge mit dem Politiker, der Politikerin oder aber die Hauptfolge, in der wir Teile aus dem Interview integrieren, das unterscheidet sich eigentlich gar nicht. Aber so ist das Konzept angelegt. Das war die Grundidee des Podcasts. Die hat sich an irgendeiner Stelle insoweit verschoben, als dass wir manchmal gar kein Interview mehr haben, sondern zwei, sagen wir, ProfessorInnen oder so, also eher EinordnerInnen, zu Gast haben. Das, finde ich, hängt ein bisschen daran auf, wie gerade so die aktuelle politische Lage ist. Als noch die Koalitionsverhandlungen liefen beispielsweise, fand ich Interviews mit PolitikerInnen gar nicht mal so interessant. Und dann haben wir uns einfach eher auf das, was ich manchmal so drüber drauf nenne, konzentriert, dass man einfach sich anschaut, was steht denn hier im Skat bei der Erhöhung von Verteidigungsausgaben, bei den Schuldenpaketen, und haben dann mit Jens Südekum, einem derjenigen, der Wirtschaftswissenschaftler, die das ausgedacht haben, gesprochen und dann sind eher grundsätzlich rangegangen. Ich glaube, das ist das, was sich verändert hat, dass wir es vom Thema abhängig machen, wie wir es angehen. Aber grundsätzlich war es so geplant.
Sie hatten ja mit Matze Hilscher ein Interview kurz vor dem Launch des Podcasts. Da haben Sie gesagt, dass Sie die eigene Rolle als Podcasterin noch finden müssen. Haben Sie die inzwischen gefunden?
Also arbeite ich immer noch dran, glaube ich. Ich habe natürlich in mir sehr viel längere Erfahrung als Fernsehmoderatorin. Das habe ich, 30 Jahre gemacht und den Podcast mache ich jetzt ein Jahr. Und was mich immer an unserem Beruf fasziniert hat, war halt wirklich rauszukriegen, was braucht man in welcher Rolle an handwerklichen Fähigkeiten. Und beim Podcast ging es mir darum, finde ich den Ton? Ich glaube, das ist es, was Podcasten unterscheidet, sowohl von Radio machen als auch vom Fernsehen machen. Und ich glaube, dass ich den ganz gut schon habe, mache mir aber selber einen Spaß draus. Das motiviert mich auch, dass ich denke, nee, das kann ich noch besser hinkriegen. Ich kann noch freier werden, noch lockerer werden, ohne unpräzise zu werden. Da, finde ich, liegt der schmale Grat. Wenn man mit jemandem in so einem kleinen Raum sitzt, passiert es ja auch gerne mal, dass man plötzlich so vertraut ist, dass man sich so gemeinsam gleichsam aus der Kurve schleudert und giggelt und albert darum. Das ist aber in den seltensten Fällen dem Gegenstand angemessen, über den wir da reden. Da muss man, finde ich, sich ganz schnell wieder einsammeln, weil ich möchte ja hören, sowohl von mir als auch von meinen Gästen, dass wir fröhliche Zeitgenossen sind, aber es darf halt nicht abdriften, sodass man unpräzise wird und auch den Gegenstand ein bisschen verrät. Also ich finde, Politik zum Beispiel ist einfach mal eine ernste Sache und da geht's um viel, das ist relevant. Und wenn man das ins Lächerliche zieht, kommt mir das respektlos und falsch vor. So die Kurve versuche ich zu kriegen und das bleibt mir jetzt gerade im Moment so immerwährender Spaß.
Ja, ich finde schon, dass Sie im Podcast humorvoller und freundlicher, offener auftreten, lockerer vielleicht auch, als man Sie vorher kannte.
Ja.
Und war
ja,
das von Anfang an eine bewusste Entscheidung oder hat sich das so ergeben im Laufe der Zeit?
Also das habe ich gespürt, wann immer ich auch zu Fernsehzeiten noch in Podcasts eingeladen war, dass ich das als besonders angenehm empfand, dass es da lockerer, lustiger, humorvoller zuging und dass das dem Medium angemessen ist. Sie können aber eine Sonntagabend-Talkshow so nicht moderieren, dass man da sich dauernd irgendwie auf die Schenkel schlägt oder so. Man hat das ganz sicherlich, das weiß ich ja auch, klar, wann immer sich mir die Gelegenheit bot, dass ich da lachen konnte oder einen Witz machen konnte, habe ich den wahrscheinlich auch gemacht. Ich habe aber da im Gegensatz zum Podcasten auch immer sowas wie eine mindestens mal zeitliche Begrenzung gespürt. Ich hatte dann 5 Gäste in einer Stunde und danach kamen die Tagesthemen. Und das Ding ist eine Live-Sendung gewesen und da musste ich einfach mal mit meiner mir zur Verfügung stehenden Zeit auskommen, da alles reinpacken, was ich mir und was wir uns als Team ausgedacht hatten und alle Gäste zu ihrem Recht kommen lassen. Und ja, da liegt dann schon eine Art von Druck drauf, der sich ganz sicherlich auch so ausgewirkt hat, dass ich dann einfach den Witz hab Witz sein lassen und lieber wupp, die nächste Frage gestellt habe. Da ist ganz sicherlich ein großer Unterschied. Und also eine bewusste Entscheidung, doch, ich wollte was Neues machen nach der Fernsehzeit und ich wollte, dass das leichtgängiger ist. Ich wollte, dass da weniger Druck drauf liegt.
Hatten Sie Vorbilder dafür?
Ja, also ganz sicherlich all die, die ich so hörte. Ich höre schon sehr lange sehr viele Podcasts und da habe ich in jedem mir irgendwas abgeschaut und habe aber übrigens auch dann, als ich anfing, mir klarzumachen, ich will in diese Branche mit rein, habe ich mir angehört, wo ist eigentlich das, was ich kann, was ich noch zusätzlich anbieten kann. Insofern habe ich sowohl gehört Dinge, die mir sehr gut gefielen, dass da Menschen ganz frei sprechen, zum Beispiel, aber präzise bleiben, tief in den Themen sind, wie, keine Ahnung, ich höre gern The Rest is Politics oder ich höre gern The Daily. Ich höre Machtwechsel, ich höre manchmal Apofika, ich höre ganz viel Deutschlandfunk, Podcasts, der Tag, das finde ich super. So, und dann habe ich aber auch immer darauf geachtet, wo ist das, was ich mir jetzt mal selbstbesoffen einbilde, besser kann oder anders kann. Und daraus habe ich mir, und das mache ich weiterhin, so mein eigenes Tun gebastelt.
Glauben Sie, dass Sie das Format Politik-Podcast durch Ihre vorherige Präsenz und Prominenz auch noch mal ein bisschen profiliert haben dadurch?
Also das wäre jetzt ganz selbstbesoffen, dass ich sage, ja, aha, das weiß ich nicht. Also ich glaube schon, was ich kann aus meiner bisherigen Tätigkeit, ist die Energie in einer Stunde oder auch anderthalb bis hin zu zwei Stunden, haben wir zuletzt eine Folge gemacht, dass ich die hochhalten kann, weil ich die Technik dazu habe und vielleicht auch die Selbstdisziplin, da dran zu bleiben und einfach gut vorbereitet noch das nächste relevante Thema oder den Teilaspekt des Themas loszutreten. Das kann ich, glaube ich. Insofern würde ich glauben, dass unser Podcast an keiner Stelle so abfällt. Die Energie bleibt hoch, aber sie stresst nicht. Das wäre, glaube ich, wieder kein gutes Podcast-Tun. Man will ja eine gute Zeit haben mit dem Host und mit dem, was man da angeboten bekommt. Wenn man das verwirkt, dann schaltet man ab. Also das ist ja einfach auch das, was ich eine ganz ehrliche Währung finde. Jemand lässt einen ins Ohr und schunkelt einen auch ganz schnell raus, wenn man sich da unbeliebt macht. Ja, also aber ob ich das neu profiliert habe, ich hoffe, dass ich das gut mache.
Ja, Sie haben ja mal erwähnt, auch in anderen Interviews, dass man Politikern oder Politikerinnen am Anfang erstmal noch so ein bisschen erklären musste, dass sie jetzt auch mal in einen Podcast kommen können oder so. Aber vielleicht kommen sie dann eher zu Ihnen, weil sie kennen.
Ja, aber das sind jetzt deutlich weniger geworden. Ich glaube, dass sich durch den zurückliegenden Bundestagswahlkampf da ganz viel verändert hat. Also jetzt werden Podcast-Formate gezielt gesucht. Und was wir in den angloamerikanischen Ländern sehen, kommt jetzt bei uns an, dass Podcast inzwischen das, ich will noch nicht sagen, das wichtigste Medium geworden ist, aber deutlich wichtiger geworden ist als eben noch. Und das spüren wir auch. Na klar, da gab es dann Menschen, die mich aus der Fernsehsendung schon kannten, die wahlweise selbst zu Gast waren oder das gesehen haben und die dann schnell zusagen, wenn wir die anfragen. Aber inzwischen sind es eben auch wirklich viele, die genau wissen, was die Möglichkeit eines Podcast-Format ist, nämlich zum Beispiel die Vertiefung, das längere Interview, die Stunde anderthalb, die viel mehr möglich macht, auch mal zu erklären, warum wurde was wie entschieden und nicht anders. Da liegt ja was drin. Bei gleichbleibend hoher kritische Herausforderung, die bleibt ja gleich. Und das kann man auch in einem Podcast super machen. Das muss man ein bisschen aushalten. Das kann ich aber aus der Erfahrung, dass man mit jemandem in einem kleinen Raum sitzt und konfrontiert den mit einer Frage nach der nächsten, wenn das denn not tut. So, und dann sitzt man halt trotzdem ganz nah beieinander. Und da ist kein Entlastungsmoment wie ein großes Studio, Kameras und so. Das macht was. Das hat einen Impact. Auch auf top und vielfach geübte Gäste bis hin zu einer ehemaligen Bundeskanzlerin, die das gesagt hat, dass das was macht und sie auch herausgefordert hat. Also das, finde ich, ist eine Entwicklung, die ich erkenne, die glaube ich, noch in dem Moment, als ich sagte, kann sein, dass sich da was verändert, sich schon verändert hat.
Schauen Sie denn dadurch auch kritischer auf den Polit-Talk im Fernsehen jetzt zurück?
Also ich bin lieb mit dem Polit-Talk im Fernsehen, weil ich um die Begrenzungen und Möglichkeiten dieser Formate weiß. Ich habe die sehr, sehr lange gemacht und habe immer gewusst, was ist toll daran und was ist blöd daran. Und dass ich irgendwann gesagt habe, ich möchte dann aber jetzt was anderes machen, sagt auch aus, mit manchem war ich dann nicht mehr glücklich. Etwa mit der zeitlichen Begrenzung, damit, dass so wie wir den Talk angelegt haben, nämlich dass man den echten Argumentationsaustausch sucht und da eine Runde hinsetzt, was ich nach wie vor ein super Format finde, das ist für mich so der pure Polit-Talk, So, wenn man es so anlegt, dann bedeutet das, dass man den Verlauf einer Sendung ein bisschen auch immer den Gästen überantwortet. Wenn die richtig im Austausch sind, dann ist es großartig. So genau habe ich es angelegt. Dann fällt aber auch ganz viel von dem, was wir vielleicht auch noch vorhatten und was ich so vorbereitet, mir angelesen, drauf geschafft, ausgedacht habe und so hinten runter. Und das fand ich manchmal frustrierend. Und in dem Podcast haben Sie jetzt nicht diesen Austausch, Sie haben nicht das hitzige, diskutieren auch auf Augenhöhe von Spitzenleuten, aber Sie haben die Vertiefung und es kommt mehr zum Vorschein von dem, was wir und ich uns halt so ausgedacht haben.
Und hat sich mit dem Abstand Ihre Meinung dazu geändert, ob man die AfD in Talkshows einladen sollte?
Also da war ich ja schon immer in meiner Meinung echt unscharf. Da habe ich Das finde ich auch doof an mir. Ich finde da aber keine rechte Antwort drauf. Also keine richtige Antwort drauf. So.
Im Podcast hatten Sie noch kein Interview, richtig?
Nee, hier muss ich das auch nicht machen, weil ich arbeite nicht fürs öffentlich-rechtliche System. Ich bin nicht an Staatsverträge gebunden. Ich habe keinen Auftrag, sondern ich kann das alles selbst entscheiden. Und da entscheide ich mich dagegen, jemanden von der AfD einzuladen. Auch noch mal mehr, nachdem jetzt die ganze Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft worden ist. Aber vorher habe ich, also im letzten Jahr, die ich die Talkshow noch gemacht habe, haben wir die AfD auch nicht eingeladen. Und da kann man sagen, das war journalistisch an ein, zwei Stellen gar nicht mehr richtig begründbar. An Wahlabenden beispielsweise, an denen die AfD dann erstaunliche Erfolge feiert, da kommt das nicht mehr ganz hin, die nicht zu befragen dazu, alle anderen aber zu haben. Da tut sich dann eine Schwierigkeit auf. Die konnte ich und wir aushalten, weil wir wussten, wir hören dieses Format jetzt auf, aber das entspricht eigentlich nicht dem Auftrag, den öffentlich-rechtliches Fernsehen hat. Ne? Den habe ich aber jetzt in meinem Tun nicht, deshalb kann ich mich davon freimachen.
Aber hat diese Einstufung, diese neue Einstufung Ihrer Ansicht nach nochmal was geändert, auch für die Kolleginnen und Kollegen?
Also ich finde schon, insofern, als dass man sich sehr genau überlegen muss, wann lädt man die AfD ein und zu welchen Themen? Und ich würde immer raten, sie zu Themen einzuladen und nicht zu sich selbst. Also ganz ehrlich, mit der AfD über die Einstufung des Verfassungsschutzes zu sprechen, ist eigentlich keine Idee. Und da habe ich jetzt auch dann eher wenig Erwartungen an das Interview. Dann würde ich eher mit jemandem sprechen, der was von Einstufungen von Verfassungsschutz versteht und der nicht sofort den Verfassungsschutz diskreditiert. Aber man kann natürlich mit der AfD sprechen über Rentenpolitik. Was haben die denn da vor? Was machen die denn in der Arbeitsmarktpolitik, in der Gesundheitspolitik? Das war schon immer der richtigere Weg, mit der AfD umzugehen, um zu zeigen, wahlweise ja, dolle Idee oder aber da ziehen sie blank. Also das würde ich immer so empfehlen, weiterhin, aber das haben wir auch so gemacht. Mit der AfD über Migrationspolitik zu sprechen, lohnt nicht. Das gibt ihnen dann allzu viel Fläche und man kommt eh nicht weiter.
Sie haben ja vor kurzem auch noch eine Doku gemacht, die Angst der Deutschen vor dem Krieg. Das ist eine Presenter-Doku, das heißt, gerade am Anfang stehen Sie sehr viel nachdenklich im Bild herum.
Ja.
Sie sagen so einen typischen Satz wie, ich will herausfinden.
Ja, ja.
Was hat Ihnen denn an dem Format gefallen?
Ja, also das nicht. Genau nicht. Gleich ins Schwarze gesprungen. Das fand ich merkwürdig. Permanenter auch und nicht zu, was weiß ich, durch Litauen zu laufen oder so. Wir waren an der Grenze zur russischen Enklave Kaliningrad. Und dann sagt der Kameramann immer, Anne, guck mal zu deinem Rechts. Und dann drehe ich mich so bedeutungsvoll. Ich verstehe schon, dass das später für den Film wichtig ist und für eine Presenter-Doku, wo man dann eben wahrscheinlich die Presenterin auch sehen will. Aber nee, das ist nicht eigentlich meine Welt. Also ich führe gerne Gespräche und Interviews und das war toll daran. Es war auch super schön, weil das entsprach auch dem, was ich mir gewünscht hatte, mal rauszukommen aus dem Studio, Menschen in ihrer Umgebung, sei es berufliche, private Umgebung, zu treffen, zu reisen, was mitzubekommen. So, das hat das alles erfüllt für mich, die Dokumentation. Außerdem hatte ich Lust, mit Julia Friedrichs zu arbeiten, die einfach eine ausgewiesen gute Regisseurin und Filmemacherin, Autorin ist. Das hat alles total Spaß gemacht, inhaltlich. Was dann aber so handwerklich dazu kam, sprich, Anne, guck mal zu deinem Rechts und so, das war nicht so meine Welt. Wir haben dann immer herzlich darüber gelacht und gesagt, was soll der Geiz? Das ist halt so, das muss man dann auch machen. Aber ja, als ich das anschaute, dachte ich, oh Gott, schäme ich mich fast, wenn ich da so bedeutungsschwanger ins Leben gucke. Aber ja, das ist ein Formaterfordernis und ganz ehrlich, natürlich hilft es auch, weil man kann dann mit der Figur der Präsenterin klar machen, okay, wir reisen jetzt nach Litauen, wir fahren jetzt hier über die Ostsee, unter uns ist jetzt das und das. Das sieht man natürlich im Zweifel nicht, deshalb hilft dann das Bild desjenigen, der da rüber reitet oder fährt über die Ostsee, zu sagen, da drunter ist jetzt was, was wir nennen Angriffe auf die Infrastruktur. Das gehört halt dazu.
Haben Sie denn noch Pläne, wie Sie den Podcast noch weiterentwickeln wollen? Schauen Sie überhaupt auf die Statistiken und sowas? Beschäftigen Sie sich damit?
Ja, also ich bin ehrgeizig. Ich möchte auch eine Reichweite mit dem Podcast haben. Ich gucke mir die Abrufzahlen an. Ich versuche auch zu analysieren, warum ist diese Folge beispielsweise nicht so gut gehört worden, warum die andere besser. Ist ein bisschen Kaffeesatzleserei, wird man nie bis ins Letzte rausfinden, interessiert mich aber doch. Was wir jetzt vorhaben, ist, dass wir Bühnenshows machen, also dass wir mit dem Podcast auf Tour gehen, was ich auch schön finde. Dann aber ist es wieder eine andere Form. Man ist auf einer Bühne, man spricht zu Menschen. Das ist eigentlich nicht der Ton, der den Podcast auszeichnet, dass man da jemanden, einem Einzelnen ins Ohr spricht.
Da spielen auch die Gesprächspartner immer ein bisschen fürs Publikum natürlich.
Ja, ne? Genau. Das ist wieder anders. Und das ist ähnlich wie in der Talkshow. Zumal dann, wenn Sie in der Talkshow im Studio auch noch Publikum haben, das verändert immer alles, was in der Ansprechhaltung derer, die da sitzen, von allen, auch von mir. So, auf der Bühne werden wir 2, 3 Gäste wieder zu Gast haben. Sprich, das ist wieder eher so dieses Tun, dass man ein Gespräch organisiert, als dass man es führt. Mal gucken, ob mir das genauso viel Spaß macht. Ich freue mich aber total drauf. Ich mache gerne so Bühnenprogramme. Ich war bei Matze Hielscher eingeladen. Matzes Weihnachten oder so hieß das. Das hat so einen Spaß gemacht. Es war einfach so lustig in der Urania. Und wir werden jetzt am 11. Juni auch in der Urania sein. 850 Menschen und sind ganz still. Das finde ich so verrückt. Immer Publikum bei Podcasts, bei Live-Podcasts, die sind ganz still. Als ich das mal machte, die Zeit hat mich eingeladen zum Politikteil in Leipzig, war ich erst ganz irritiert, dachte, oh Gott, ist das, was ich hier erzähle, einfach mal so langweilig, dass niemand reagiert und auch auf meine versuchten Witze kein einziger lacht. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, nee, das ist offensichtlich dieses Verhalten, das man an den Tag legt, wenn man zu Hause den Podcast hört oder in der Straßenbahn, da lacht man ja auch nicht.
Ja, ich hätte jetzt erwartet, dass die Leute anfangen zu spülen oder Sport zu machen.
Sehr gut. Ganz genau. Das wäre normales Podcast-Verhalten. Ja, genauso mache ich es auch. Ich räume gern auf beim Podcast hören oder mache Sport dabei. Ja, ganz genau. Das so wird es sein. Ich bin gespannt.
Anne Will, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen, Herr Matzkat.
Neue Folgen von Politik mit Anne Will erscheinen immer donnerstags überall, wo es Podcasts gibt. Ich habe ja immer gedacht, dass ich mich in Popkultur ein bisschen auskenne. Zumal in deutscher Kinderpopkultur. Aber als ich diese Podcast-Ankündigung gelesen habe, war ich doch überrascht. Elfie Donnelly, Schöpferin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und Löwenzahn-Moderator Peter Lustig, waren ein Paar. Und zwar genau in den Jahren, als sie beide ihren großen Durchbruch hatten. Und nicht nur das, zur gleichen Zeit waren beide auch aktive Anhänger der Bhagwan-Bewegung. Das sind alles keine Geheimnisse. Man kann es in Interviews und bei Wikipedia nachlesen. aber ich kann trotzdem sofort verstehen, warum man Lust hat, daraus einen Podcast zu machen.
Eine Love Story, die nicht nur ihr eigenes Leben beeinflussen wird, sondern auch mein Leben. Und wahrscheinlich auch eures. Ich würde sagen, es ist die größte Love Story der deutschen Kinderunterhaltung.
Es muss ein ganz besonderer medialer Zeitgeist gewesen sein im Westdeutschland der wilden 70er und frühen 80er. Die 68er-Generation drängte in Fernsehen und Radio und versuchte Gegenentwürfe zum Nachkriegsrundfunk zu platzieren, auch und gerade im Kinderprogramm. Parallel wurden Hörspielkassetten zu einem zentralen Medium der Generationen X und Y. Und natürlich passen Post-Hippie-Bewegungen wie Bhagwan perfekt in diesen Zeitgeist. Der sechsteilige Podcast Stars unserer Kindheit von Plotprodukt für SWR Kultur und RBB hat an der näheren Erforschung dieses Zeitgeists leider nur am Rande Interesse. Das sagt ja schon der Titel. Er möchte die Lebensgeschichten seiner beiden ProtagonistInnen erzählen und das reicht ihm. Mit Elfie Donnelly hat Host Dennis Müller dafür ein langes Interview geführt. Peter Lustig, der 2016 gestorben ist, ist nur selten durch Archivmaterial zu hören. Für ihn sprechen Weggefährten wie der Musiker und Regisseur Kalle Freinig, auch eine prägende Medienfigur der Zeit.
Er hatte zum Beispiel aus einer Ukulele eine Türklingel gebaut. Und wenn jemand klingelte, machte es nicht Ring Ring, sondern Trrrm. Ne?
Müller reist nach Hannover, wo die Bhagwan-Kommune von Donnelly und Lustig ihr Zentrum hatte. Er erzählt die Origin-Stories von Benjamin Blümchen und Löwenzahn. In einer der späteren Folgen, die ich noch nicht hören konnte, sprechen die AutorInnen mit Pavi Lustig, dem gemeinsamen Sohn des Paars, der heute ebenfalls in den Medien arbeitet. Und es geht um die Aufarbeitung der Kindheit der beiden. Aber eine größere These oder Erkenntnis gibt es nicht. Das gibt Müller sogar immer wieder zu. Bhagwan lehren in den Bibi-Hörspielen, Fehlanzeige. So plätschert der Podcast recht gemächlich vor sich hin, wie man das halt inzwischen von mehrteiligen Doku-Podcasts kennt. Stets untermalt von etwas soßiger und zeitweise auch ablenkender Synthi-Musik. Nicht uninteressant, aber irgendwie auch eine vertane Chance. Stars unserer Kindheit, Peter Lustig und Elfie Donnelly, ist ab morgen, also ab 21. Mai, in der ARD-Audiothek verfügbar. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet epd-Medien auf X und LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Und wenn euch grundsätzlich gefallen hat, was ihr gehört habt, dann solltet ihr Läuft dringend abonnieren. Dann hören wir uns in 2 Wochen wieder, direkt von der Republika mit Haken dran Host Gavin Kahlmeier. Bis dahin, gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2025. Redaktion: Lars Gresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.